Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts. Ich freue mich heute an ganz besonderer Stelle hier aus Gelsenkirchen im Rahmen eines Fachtages mit Jelena Gerke sprechen zu dürfen. Frau Gerke ist Psychologin und seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Sie forscht unter anderem zum Thema der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit dem Fokus auf Frauen. Und darum geht es heute auch insbesondere um die Mütter als Täterinnen und was das für Auswirkungen natürlich auch für die betroffenen Kinder, Jugendlichen hat. Herzlich willkommen, Frau Gerke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Sie hatten ja einen ganz spannenden Vortrag eben auch schon gehalten, dem ich lauschen durfte. Und meine Erkenntnis war, ich befürchte, wir werden nicht alle Themen in diesen Podcast packen können, weil die Thematik von Frauen oder Müttern auch als Täterinnen eine sehr komplexe und weite ist. Aber ich glaube, wir machen einfach mal den Versuch, um ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Und da ist mir gleich aufgefallen, dass Sie von blinden Flecken gesprochen haben. Was sagen Sie dazu? Was bedeutet das überhaupt? Haben wir alle einen blinden Fleck, wenn wir über dieses Thema sprechen?
Ich glaube, wir haben alle einen blinden Fleck, wenn wir über das Thema sprechen, weil wir alle geprägt sind von Geschlechterstereotypen und sozialen Rollen, also Rollenbildern, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir alle haben ein bestimmtes Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit, von Männern und Frauen, in dem wir geprägt sind, in dem wir auch weiter durch die Gesellschaft, durch mediale Berichterstattung geprägt werden. Und deswegen glaube ich, und das ist vielleicht die kürzeste Message, auf die wir uns heute schon einigen können, dass wir an Geschlechterstereotypen arbeiten müssen und uns alle diesbezüglich reflektieren müssen. Selbst ich, die sich jetzt seit vielen Jahren, 5, 6 Jahren mit dem Thema beschäftigt, entdecke an mir selbst, erschrecke mich selbst manchmal noch über meine Gedanken. Also ich glaube, wir haben alle diesen blinden Fleck, manche größer, manche kleiner.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich mit dieser Thematik insbesondere beschäftigt haben? Gab es da einen Auslöser?
Für diese Thematik insbesondere, ich habe in der Hilfe, in der Forschung, Begleitforschung zum Hilfetelefon sexueller Missbrauch angefangen und somit in der allgemeinen Forschung zu sexuellem Kindesmissbrauch und bin relativ früh, vielleicht ein Jahr nachdem ich angefangen habe, in der Dokumentation über einen Fall gestolpert, wo eine Jugendliche angerufen hat, die penetrativen Missbrauch durch eine Frau erlebt hat und die Beraterin gefragt hat, gibt es das überhaupt? Gibt es Missbrauch durch Frauen? Und das hat mich schon sehr neugierig gemacht und gleichzeitig auch erschrocken, dass eine Jugendliche, die selbst so etwas erlebt hat, sich selbst nicht glaubt und nicht vertraut, sondern sich fragt, ob Frauen so etwas tun, ob es sowas gibt und von einer externen Fachkraft, von einer Person am Hilfetelefon erstmal die Erlaubnis letztendlich kriegen muss, die sagt, ja, das gibt es, die dann für sich sozusagen ihre eigene Erfahrung erstmal bestätigt kriegen muss.
Das heißt, das Mädchen war schon, würde ich meinen, fast so in der Suche nach einer Entschuldigung, so ist das wahrscheinlich und hat es selbst nicht verstanden, dass es das gibt.
Sie konnte es sich selbst nicht so richtig erlauben, erklären, dass das passiert ist. Sie brauchte irgendwie die Bestätigung, ja, das, was du erlebt hast, das war übergriffig, das war Gewalt und auch Frauen tun so etwas.
Jetzt forschen Sie ja ganz viel zu dem Themengebiet. Ganz profane Frage, warum muss man denn gerade zu diesem Themengebiet forschen? Und wird genügend geforscht?
Damit es so ein Mädchen nicht mehr geben muss, das anruft und erstmal das Okay braucht, das sich selbst zu glauben. Also ich denke, wir brauchen mehr Forschung, um es besser zu verstehen, um es mehr auch an die Gesellschaft zu bringen. Auch deswegen halte ich gerne diese Vorträge. Ich habe ein, zwei Mal schon Workshops gegeben an Jugendämtern, weil ich denke, es ist gerade wichtig aus der Forschung heraus. Natürlich, unsere Erkenntnisse, die wir haben, es sind noch nicht viele. Wir sind am Anfang der Forschung, würde ich sagen, aber in die Fachwelt und in die Gesellschaft zu tragen. Wir brauchen die Forschung dazu, um genau zu verstehen, wer ist das? Warum machen Frauen das? Warum passiert das? Was sind die Betroffenen? Und wie können wir dafür sorgen, dass Betroffene erstens sich selber glauben, sich selber ernst nehmen, sich Hilfe suchen, aber auch, dass sie, wenn sie sich dann Hilfe suchen, ernst genommen werden? Bei den Mädchen ging es nämlich noch weiter. Sie erzählte später noch, dass sie sich an eine Lehrerin gewandt hatte und davon berichtet hatte. Und diese Lehrerin ihr geantwortet hat, dass sie das falsch verstanden haben muss, dass das nicht so gewesen sein könne. Und genau deswegen brauchen wir Forschung, Erkenntnisse, Publikationen zu dem Thema, damit keine Lehrerin mehr mit so einer Antwort auf so ein Mädchen reagiert.
Jetzt ist natürlich Forschung die Grundlage, die Basis, um mehr Erkenntnis und Wissen zu haben. Aber da kann es ja natürlich nicht enden. Was, klar, jetzt sind, eigentlich haben wir am Schluss die Rubrik Wünsch dir was. Aber was glauben Sie, muss in dem Themenkomplex noch mehr passieren? Brauchen wir eine Sensibilisierungskampagne oder was sind so die Themen?
Wir sind, würde ich sagen, echt noch an dem Anfang, dass wir erstmal erkennen, wo die blinden Flecke sind. Wir haben eine Studie gemacht mit Fachkräften. Das waren knapp 2000 Fachkräfte, die an einem Online-Kurs teilgenommen haben zum Thema sexueller Kindesmissbrauch. Das heißt, es waren Fachkräfte, die bereits mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben, SozialarbeiterInnen und so weiter, die sich mehr oder weniger freiwillig, ich weiß nicht, von wem da die Motivation ausging, von den Menschen oder den ArbeitgeberInnen, an so einem E-Learning-Kurs teilgenommen haben. Und denen haben wir Vignetten vorgelegt mit verschiedenen Situationen, wo Frauen und Männer beteiligt waren. Zum Beispiel eine weibliche Verwandte schläft gemeinsam in einem Bett mit einem 12-jährigen Jungen und später dann durcheinander abgefragt, ein männlicher Verwandter schläft mit einer 12-jährigen wie Verwandten gemeinsam in einem Bett. Und es sollte bewertet werden, von 1 bis 7 ist es einzuschätzen als missbräuchlich oder nicht. Es gab keinen Kontext, das war wirklich eine Bauchentscheidung. Und wir sehen, dass Situationen mit Männern ohne Kontext zu kennen deutlich kritischer gesehen werden. Das heißt, wir sind jetzt erst dabei zu sagen, es gibt da blinde Flecken. Wir würden einer Frau gar nicht erst zutrauen, dass da was passiert. Also aktuell sind wir dabei zu sagen, hier übersehen wir was. Und der nächste Schritt wäre sicherlich, das finde ich, also fände ich eine sehr sinnvolle Sache, Kampagnen irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Es gibt Missbrauch durch Frauen, an die Betroffenen gerichtet. Ihr könnt euch selbst glauben, meldet euch, ihr werdet ernst genommen, an die Fachkräfte gerichtet, glaubt den Betroffenen das, hört zu, fragt nach und handelt bei einem Verdachtsfall genauso, wie ihr bei einem Täter handeln würdet.
Wir sprechen ja in unserem Themengebiet über Mythen. Das ist ja einer der klassischen Mythen, dass man sagt, Frauen, Mütter, die ja für die Geborgenheit der Kinder von Geburt an und davor ja eigentlich sorgen, können gar keine Täterinnen sein. Begünstigt diese Haltung genau das, dass Mütter noch viel mehr im Verborgenen und geschützter zur Täterin werden können?
Ja, ich glaube, das fängt auch schon früher an. Das fängt schon dabei an, dass wir Geschlechterstereotypen haben. Wir können uns gerade so, oder auch kaum, je nachdem, wir können uns gerade so vorstellen, dass eine Frau Karriere machen möchte, Lust auf Macht hat, keine Kinder kriegen möchte. Das geht. Es ist vielleicht was, wo wir gerade hinkommen, dass nicht jede Frau eine Mutter sein möchte und eine Hausfrau. Wie sollen wir es dann schaffen, dass eine Frau sexuell interessiert, aktiv oder auch aggressiv sein kann? Im nächsten Schritt, wie können wir uns vorstellen, dass eine Frau gegenüber Kindern sexuell aggressiv sein kann? Und in der obersten Stufe ist dann, wie können wir uns dann denn überhaupt vorstellen, dass eine Mutter ihr Kind missbrauchen würde? Und zwar auch schwer gewalttätig. Also die Spannbreite bei Frauen als Täterinnen geht von, ich tue nichts dagegen, dass mein Kind missbraucht wird, ich bringe es zum Täter, ich stehe daneben, ich mache mit, aber auch bis hin zu, dass eine Frau schwer sexuell gewalttätig gegenüber ihrem eigenen Kind sein kann. Siehe Fall Staufen.
Was war das Besondere an diesem Fall? Oder ich glaube, der hat ja so ein bisschen auch die Diskussion losgetreten in der breiten Öffentlichkeit.
Genau. Wir haben schon immer so ein bisschen im Hintergrund das Thema Frauen als Täterinnen. Aber ich würde sagen, der Fall Staufen hat einiges geändert. Das war eine Mutter im Süden Baden-Württembergs, die gemeinsam mit ihrem vorbestraften Lebensgefährten ein dreijähriges Kind einer Bekannten und auch ihren eigenen zu Beginn 7-jährigen Sohn missbraucht hat. Und das Besondere war, dass die Mutter mit Haupttäterin war. Sie hat, glaube ich, sogar wenige mehr Tatvorwürfe als der Mann und ein etwas größeres Strafmaß. Also da haben wir einen Fall, wo eine Mutter ihr Kind gequält, erniedrigt, an andere Täter weitergegeben hat, selbst missbraucht hat. Also es wird beschrieben, dass sie das auch aus eigenen sexuellen Motiven heraus gemacht hat, weil sie es dann so geil fand, diesen Missbrauch durch andere Täter zu sehen, das Kind im Anschluss selbst noch missbraucht hat, dafür sehr viel Geld genommen hat. Und aufgeflogen ist der Fall letztendlich durch Videos und Bilder im Internet. Die Behörden haben an diesem Fall versagt, weil sie eben dieser Mutter vertraut haben. Kind war jugendamtsbekannt, war auch in Obhut und die Mutter hat es sozusagen zurückbekommen und unter anderem gesagt, was soll denn passieren, ich bin doch dabei.
Dieses Rollenbild hat genau geholfen, eben die Tat zu verschleiern.
Im Anschluss haben das auch viele Fachpersonen, die involviert waren, die wirklich viele Jahre mit Missbrauch, mit Betroffenen von sexuellem Missbrauch beschäftigt sind, so öffentlich gesagt, dass sie sich das nicht hätten vorstellen können, dass eine Frau ein solches Ausmaß an Gewalt an ihrem eigenen Kind verübt. Also da wurde tatsächlich die Friendly Mother Illusion, Illusion einer immer schützenden, fürsorgenden, freundlichen Mutter, als fachliches Problem offengelegt.
Gibt es da Unterschiede? Also Mütter selbst als Täterinnen, dann unterstützend in Tathandlungen von Männern. Vielleicht geben Sie da noch mal so ein bisschen einen Überblick.
Ja, wir haben in der Forschung zu Frauen als Täterinnen immer die Unterscheidung oder die große Frage, wie viele Täterinnen sind denn Einzeltäterinnen oder handeln aus eigenem Antrieb und wie viele sind denn Mittäterinnen oder auch nur Beiständerinnen, also Mitwissende. Ich denke, auch hier müssen wir den Gedanken voranstellen, haben wir hier ein Geschlechterstereotyp, aufgrund dessen wir uns auch fragen, kann es nicht sein, dass diese Mutter gezwungen wurde? Kann es nicht sein, dass sie selbst Missbrauch erlebt hat? Kann es nicht sein, dass sie psychisch krank ist? Also wir möchten diese Dissonanz aus, Mütter und Frauen sind immer liebevoll und ich habe jetzt hier eine Sexualstraftäterin, auflösen, indem wir eine Erklärung finden. Und möchten wir vielleicht auch deswegen immer diese Frage stellen, kann es nicht sein, dass da Mittäter waren? Also um ein bisschen einen Ausweg zu finden aus dem Gedanken, dass wir uns zugestehen müssen, auch Frauen können gewalttätig sein. Das finde ich ist immer die erste wichtige Frage. Warum möchte ich jetzt wissen, wie viele Co-Täter dabei waren, nur meine Dissonanz aufzulösen? Oder muss ich mich damit konfrontieren, dass auch Frauen Gewalt ausüben können? Aber zurück zur Forschung. Wir finden bei Frauen mehr Mittäter als bei Männern. Also Männer handeln eher in der Einzeltat und Frauen handeln im Vergleich zu Männern mehr auch gemeinsam mit anderen TäterInnen, vor allem Männern. Wie hoch da der Anteil ist, das ist variiert sehr stark. Manche sagen, es gibt mehr Einzeltäterinnen als Co-TäterInnen. Manche sagen, es sind irgendwie 70% Mittäter. Das variiert aber auch sehr stark davon abhängig, was ich alles als Täterin bezeichne. Ist es schon eine Täterin, wenn ich als Mutter weiß, mein Kind geht nicht so gerne zum Onkel und sagt, da muss es irgendwie immer nur so blöde Spiele spielen? Bin ich dann schon Täterin oder bin ich schon Mitwisserin oder noch gar nichts? Die nächste Stufe wäre dann, ich bringe das Kind hin und weiß, was da passiert, aber habe es nicht gesehen. Und so, das kann man sich ja dann ausmalen. Wir haben da einfach noch nicht sehr klar definierte Grenzen. Ab wann bin ich Beiständerin oder Mitwisserin? Das ist synonym verwendet. Ab wann bin ich Mittäterin und ab wann bin ich Haupttäterin. Ja. Und die Studienlage ist deswegen auch ein bisschen verzerrt, würde ich sagen, weil Mitwisserinnen in vielen Studien, zum Beispiel in Strafaktenanalysen, wo dann behördlich bekannte Täterinnen analysiert werden, auch als Täterinnen zählen. Und das verzerrt unsere Täterinnenbeschreibungen und die Handlungsbeschreibungen letztendlich, wenn wir auch mitwissende Mütter zum Beispiel, Mütter sind am häufigsten die Mitwissenden, mit einbeziehen.
Aber das ist ja grundsätzlich positiv, dass auch die Mitwissenden als Täterinnen gesehen werden, oder verstehe ich das falsch?
Ich würde sagen, das verzerrt, das bagatellisiert die Täterinnen. Also wenn wir Mitwissende und wir wissen, dass etwa bei der Hälfte aller Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs jemand Bescheid weiß, in etwa einem Drittel der Fälle durch einen Mann, durch einen Täter, weiß die Mutter Bescheid. Wenn wir all diese Mütter in die Gruppe der Täterinnen tun würden, und dann würden wir uns die Statistik dieser Gruppe angucken, was tun die so, was sind die Handlungen dieser Täterinnen? Wird mir oft gefragt, was machen denn so Täterinnen? Dann würde ich im Durchschnitt finden, dass die Täterinnen sehr viele Hands-off-Taten machen, also nicht tun, das Kind dem Täter zuführen, sage ich mal, also eher so in Anführungsstrichen leichte Taten. Mhm. Damit bagatellisiere ich aber die Gruppe der tatsächlichen Täterinnen. Mhm. Wenn ich jetzt die Mitwissenden rausnehme, dann verschiebt sich ja der Handlungsrahmen zu mittelschweren oder auch schweren Taten. Also ich würde das eher trennen.
Heißt es auch, ich habe vorhin bei Ihrem Vortrag gehört, Täterinnen denkbar machen. Das finde ich ein total spannender Begriff. Bedeutet, wir müssen, ist auch die Frage, wer muss, ne? Wer ist, wir müssen uns klar machen, es gibt Täterinnen und wir müssen es immer mitdenken. Was bedeutet das eigentlich in der Konsequenz? Geht es da um Einstellungen in Berufen, die eng an Kindern sind? Wie weit geht das?
Also mit dem Täterinnen denkbar machen meine ich, dass wir uns immer unserer Geschlechterstereotype bewusst sein müssen. Und wie ich eben schon gesagt habe, sobald ich mir überlege, wer sind denn diese Täterinnen, mich fragen muss, frage ich das nur, um mir selbst einen Ausweg aus meiner Dissonanz zu bieten. Also ich muss mir selbst bewusst machen, eine Täterin kann genau die gleichen Motive haben wie ein Mann, kann genau die gleichen Handlungen ausüben wie ein Mann, kann genau die gleichen Motive haben wie ein Mann. Ich will nicht sagen, dass das Verhältnis das gleiche ist. Wir haben mehr männliche Täter, wir haben ein bisschen, soweit die aktuelle Forschung lang, ein bisschen Verschiebung der Motive und der Handlungen. Aber man muss als allererstes sich bewusst machen, dass eine Frau auch ohne Penis alles tun kann, was ein Mann tun kann. In der Konsequenz heißt Täterinnen denkbar machen natürlich nicht, dass wir jetzt alle Frauen unter Generalverdacht stellen. Wir haben natürlich auch immer noch ein höheres Risiko, allein aufgrund des Geschlechts und der höheren Prävalenz bei Männern, von Männern. Aber ein Beispiel wäre vielleicht in einer Kita. Es sind nur wenige Kitas, wo das so ist. Ich habe es aber in Fortbildungen schon rückgemeldet bekommen, in der zum Beispiel als Schutzkonzept eingeführt wurde, dass männliche Erzieher nicht wickeln dürfen. Und Frauen schon. Wir wissen, dass pädophile Menschen, Männer, sich für Berufe mit Kindern und Jugendlichen interessieren, um Kinder und Jugendlichen nahe zu kommen. Das heißt, wir haben da vielleicht einen Anhaltspunkt zu sagen, wie können wir denn Jugendliche davor schützen, Kinder und Jugendliche davor schützen, dass diese Männer das ausnutzen. Ich finde dieses Konzept, denen das komplett zu verbieten und nur Frauen sollen wicken, aber zu kurz gedacht. Ich denke, da muss man ein geschlechterunabhängigeres Konzept entwickeln. Wir haben Fachkräftemangel, aber zum Beispiel zu zweit im Raum zu sein. Wir wollen nämlich einerseits, wir wollen die Kinder vor den pädophilen Männern schützen, wir wollen aber ja auch Männer in Care-Berufen haben. Wir wünschen uns doch mehr Erzieher, mehr männliche Erzieher. Wie können wir dann Erzieher, die eingestellt werden, direkt so vorverurteilen und sie nicht wickeln? Das nur als Beispiel. Das wäre die Konsequenz.
Ich habe ein weiteres Beispiel, noch nicht so lange her, auch in Baden-Württemberg, ein Fall in der Kita, wo eine Erzieherin zur Täterin wurde. Also tatsächlich auch die Kinder, die ihr in Obhut gegeben wurden. Ich meine sogar auch beim Wickeln, also in der sehr frühen Phase missbraucht hat und dann auch noch das eigene behinderte Kind zu Hause, also das eigene Kind missbraucht hat. Und das kam raus aufgrund dessen, dass es in der Kita entdeckt wurde. Also da sieht man, auch diese Fälle gibt es und man muss sie, wie Sie auch gesagt haben, das, was Männer können, können auch Frauen. Das haben Sie vorhin, glaube ich, so ein bisschen verschluckt, nicht absichtlich, aber einfach das, was Männer mit einem Penis machen können, das können Frauen sozusagen genauso tun. Das fand ich sehr eindrücklich. Und ich glaube, dass es diese Haltung am Ende braucht. Ich meine, wir haben in diesem Themengebiet schon ganz viele Entwicklungsschritte durchgemacht, vom Tabubrechen ganz anfänglich. Und jetzt würden Sie sagen, das ist so ein nächstes großes Tabu, was wir haben und was wir brechen müssen?
Ich denke ja, das ist das nächste Tabu, was wir brechen müssen. Und deswegen denke ich, deswegen sage ich Täterinnen mitdenken, weil wir natürlich nicht die gleiche Gefahr durch Frauen haben, weil es einfach unterschiedliche Zahlen sind, geringere Anteil. Und trotzdem muss man auch an Täterinnen denken und sie im Blick haben, wenn das Kind sagt, Frau so und so oder Susanne oder wie sie Erzieherin 1 macht das und das, das finde ich blöd, wenn ein dreijähriges Kind das erzählt, dass dann die Mutter nicht direkt denkt, ja, manchmal muss man halt blöde Sachen machen an Kindern, sondern dass sie auch sagt, was ist da blöd, wie geht's dir da, was macht die? Das nächste ist ja die Vorbildfunktion für die Kinder. Was heißt denn das für Kinder, wenn die sehen, der Erzieher darf das nicht, aber die Erzieherinnen dürfen das sozusagen ungefragt, ungeschützt so ungefähr. Das heißt, die Kinder lernen, vor Männern muss ich mich in Acht nehmen, vor Frauen nicht. Viel besser wäre es doch, wenn wir also geschlechterunabhängige Schutzkonzepte hätten und den Kindern somit auch zeigen würden, du darfst vor jeder Person eine Grenze haben.
Ja.
Du darfst bei einem Mann sagen, ich will das jetzt nicht, du darfst auch bei einer Frau sagen, ich will das nicht. Oder vielleicht darf das Kind entscheiden, von wem es gewickelt werden darf. Vielleicht darf es entscheiden, wenn es etwas älter ist, möchte ich im Liegen oder Stehen gewickelt werden. Also das sind doch die sinnvolleren Schutzkonzepte, als Männer und Frauen pauschal in Täter und Nicht-Täterinnen einzuteilen.
Sie zitieren auch hin und wieder Ulrike Hunger mit ihrer Untersuchung. Vielleicht nehmen Sie unsere Zuhörer, Zuhörerinnen da auch mal mit, weil da geht es ja, glaube ich, auch darum, so dieser Unterschied der Taten Männer, Frauen. Das ist sicherlich auch ganz spannend zu wissen.
Wir haben so zwei, so grob zwei Bereiche, in denen zu Frauen als Täterinnen geforscht werden. Das eine sind Betroffenenbefragungen. Das ist das, was wir mit einem Hilfetelefon machen, dass wir quasi, wenn die Anrufenden zustimmen, die Dokumentationen analysieren. Wir machen repräsentative Befragungen der Bevölkerung, Online-Befragungen. Also wir schauen sozusagen auf die Betroffenen. Was erleben die? Wie beschreiben die Unterschiede in den Folgen, im Offenlegen gegenüber den Fachkräften? Und der zweite Bereich ist sozusagen die Forschung. Wer sind diese Täterinnen? Was machen die? Was unterscheidet die von Männern? Da gibt es, also Ulrike Hunger hat dazu eine Strafaktenanalyse gemacht. Das heißt, es waren behördlich bekannte Täterinnen, die sie verglichen hat mit Tätern. Und da rausgearbeitet hat, dass die zum Beispiel eher jünger sind, eher weniger gebildet als die Täter. Sie hatten eher eigene Kinder, sie haben auch eher eigene Kinder missbraucht, eher männliche Kinder missbraucht, hatten geringere Vorstrafen. Also sie hat da sehr detailliert und umfangreich und sehr, sehr gut, wie ich finde, sehr interessant, Unterschiede herausgearbeitet. Ein Kritikpunkt, den ich habe, den ich eben schon angesprochen habe, ist, dass dass die eine häufige Tat von Frauen ihrer Arbeit nach das Nichtstun war. Das heißt, sie haben nichts getan, als ihr Kind missbraucht wurde. Und das heißt, sie hat in der Täterinnengruppe eben genau die Mitwissenden und die Täterinnen zusammengetan, sodass im Ergebnis dasteht, Frauen haben eher die leichteren Tathandlungen, also zum Beispiel auch das Nichtstun. Das meinte ich eben mit diesem Verzerrtsein.
Dass man das auseinanderzieht.
Ich finde die Ergebnisse gut und interessant, aber verzerrt dahingegen gehend.
Sind eher Jungs betroffen oder Mädchen betroffen von Müttergewalt?
Insgesamt ist die Forschung da noch uneindeutig, wenn man jetzt mal auf Frauen als Täterinnen allgemein guckt. Wir finden in unseren repräsentativen Bevölkerungsumfragen, dass eher Jungen betroffen sind von Frauen. Für Mütter speziell müsste ich mir das nochmal genau angucken. Weil ich glaube, dass wir haben ja auch diesen Täterinnen-Typus einer Frau, die meint, in einer romantischen Beziehung mit einem Minderjährigen zu stehen. Das heißt, das ist dann nicht die Mutter, sondern eine Frau, häufig in einer Machtposition, eine Lehrerin zum Beispiel. Ja. Wenn man die rausnehmen würde, könnte ich mir fast vorstellen, dass das Verhältnis von Jungen eben deswegen runtergeht, weil diese Frau dann häufig mit Jungen eine in Anführungsstrichen Beziehung hat, einen Missbrauch verübt. Aber genau, die Forschung ist, glaube ich, unterm Strich. Wir finden eher Jungen als betroffene Personen. Die Forschung ist insgesamt aber noch uneindeutig. Und man findet teilweise auch die Ergebnisse, dass das Geschlecht, dass es keine Geschlechtspräferenz gibt bei Frauen. Ich glaube, das ist aber auch abhängig davon, ob weitere Täter im Spiel waren. Ob es also zum Beispiel männliche Täter gab, die dann sozusagen das betroffenen Geschlecht beeinflussen, sodass es dann doch wieder mehr Mädchen sind. Ich würde sagen, es gibt noch nicht das finale Fazit. Wir sind in der gesamten Forschung noch am Anfang. Wir finden eher männliche Betroffene.
Man sagt ja auch von Männerseite, das sind es dann eher weibliche Betroffene. Aber ich glaube, das würde jetzt zu spekulativ sein, da irgendwelche Ableitungen rauszufinden, oder?
Genau, das ist aber, glaube ich, ein ziemlich gesichertes Ergebnis, dass männliche Täter eher weibliche Betreuer, eher Mädchen missbrauchen.
Genau, aber ob man daraus jetzt gleich den Umkehrschluss, das meinte ich jetzt, ziehen könnte. Ich glaube, das wäre jetzt.
Es gibt einige Studien, die sagen zum Beispiel, Mütter sind so Gelegenheitstäterinnen, die nehmen halt, was sie haben, in Anführungsstrichen. Also die missbrauchen eher ihre eigenen Kinder und sie haben die Geschlechter, die sie nun mal haben. Das ist, glaube ich, der Grund, warum einige Forschende schließen, dass Frauen eher so sozusagen Gelegenheiten nutzen, was das betroffene Geschlecht betrifft. Da ist die Studienlage einfach noch sehr dünn, würde ich sagen.
Wenn wir mal auf die betroffenen Seite gehen, Sie haben ja diesen Fall vorhin ganz, ganz eindrücklich auch geschildert. Wie ist denn da so die Versorgungslage? An wen wenden sich jetzt Betroffene? Wird ihnen geglaubt? Und sind auch die Fachstellen mit dem Thema schon so weit, dann auch wirklich agieren zu können?
Ich glaube, bevor Betroffene sich an jemanden wenden können, müssen sie ja erstmal selbst verstehen, was da passiert ist. Insbesondere, wenn wir jetzt auf Missbrauch durch Mütter gucken. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, Mütter ist die häufigste Gruppe unter den Täterinnen. Es gibt mehr Mütter unter den Täterinnen als Väter unter den Tätern, leibliche Mütter. Wenn ich also von meiner Mutter missbraucht wurde, ist das meine Normalität in der Kindheit. Dann weiß ich nicht, dass andere Kinder nicht jeden Abend an der Vagina untersucht und eingecremt werden. Dann weiß ich nicht, dass es nicht normal ist, dass ich mit meiner Mama nackt, umschlungen, kuschelnd einschlafen muss. Dann weiß ich nicht, dass es nicht normal ist, dass ich meiner Mama und ihrem Partner beim Geschlechtsverkehr zugucken muss zum Beispiel oder dass sie mich auch anfasst und penetriert. Das heißt, ich muss erstmal selbst Worte dafür finden, dass eine Grenze überschritten wurde. Ich muss meine Grenze selbst erkennen und feststellen, das war Unrecht. So wie dieses Mädchen, was beim Hilfetelefon angerufen hat, das dann gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht, jetzt brauche ich mal ein Gegenüber, das mir sagt, ja, das war nicht richtig. Das heißt, die Betroffenen, würde ich sagen, und so finden wir es in vielen qualitativen Studien, es gibt eine sehr breite qualitative Studienlage, wo Betroffene interviewt wurden, auch international. Und die beschreiben, das hat schon gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was da passiert ist, bis ich es einordnen konnte, auch meine Gefühle, gerade Jungen, die zum Beispiel auch penetrativ missbraucht wurden und vielleicht einen Orgasmus erlebt haben, auch ein tolles Gefühl und gleichzeitig aber auch ein ekelhaftes Gefühl, die dann also ihr Gefühlschaos erstmal sortieren mussten. Die müssen an den Punkt kommen zu sagen, das war falsch und das war nicht gut und ich darf mir Hilfe holen. Für Jungen auch noch mal schwerer, weil ein Junge, der vielleicht sogar ein Teenager ist, von in Anführungsstrichen dem schwachen Geschlecht missbraucht wurde. Der muss also erstmal die Grenze überwinden. Er hätte sich ja wehren können. Er ist doch der starke Junge. Oder der vielleicht von seinen Freunden noch gefeiert wird davon. Wir haben ja den Begriff MILF. Mother, I would like to fuck. Oder Sprüche wie, auf alten Pferden lernt man reiten. Also als Junge habe ich nochmal eine ganz besondere Überwindung, mir Hilfe zu holen. Weil ich erstmal meine Verletzlichkeit und die Möglichkeit der Gewaltausübung durch eine Frau mir eingestehen muss. Wenn die Betroffenen sich dann Hilfe holen, sich an jemanden wenden, dann passiert sehr häufig das, was auch das Mädchen, die Anrufende, mit ihrer Lehrerin erfahren hat. Unglaube, Bagatellisierung. Kann nicht sein, deine Mutter meinte das nicht so. Du hast das bestimmt falsch verstanden, warum hast dich nicht gewehrt? Hä? Das beschreiben Betroffene in qualitativen Studien. Sie erfahren Unglaube. Und das ist ja auch das, was wir in der Vignettenstudie gesehen haben. Wir als Fachkräfte haben eben auch internalisierte Geschlechterstereotype und haben eben eine höhere Schwelle, wenn es darum geht, Frauen in Situationen, in denen Frauen beteiligt sind, eine Grenze zu sehen und eine überschrittene Grenze zu sehen. Das heißt, sie haben es nicht so leicht, sich an Hilfe zu holen.
Jetzt war ja dieses 13-jährige Mädchen brutal jung. Und ich glaube, da kann man nur größten Respekt haben, dass sie jung das schafft. Aber eigentlich würde ich erwarten, das passiert erst 30 Jahre später, genau aufgrund dessen, wie Sie es eben beschrieben haben. Das ist ja bekannt, dass es die Erkenntnis und das Wahrnehmen, mir ist Missbrauch oder sexualisierte Gewalt in der Kindheit passiert, dann erst viel später kommt. Das wird ja hier nicht anders sein.
Genau, das ist ja auch bei sexuellem Missbrauch allgemein durch Täter so, dass sie sich häufig erst sehr viel später melden. Am Hilfetelefon sexueller Missbrauch gibt es viele, viele Anrufende. Der Großteil, der sich nach 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren meldet. Teilweise rufen da wirklich alte Leute an und sagen, ich rede jetzt das erste Mal darüber. Das haben wir auch ganz grundsätzlich. Wir finden am Hilfetelefon aber, dass Menschen, die durch eine Frau missbraucht wurden, sich noch später melden. Also wir finden da einen Unterschied. Das dauert bei denen noch etwas länger, bis sie es schaffen zu sagen, das war falsch.
Wie sieht es aus mit der digitalen Gewalt? Gibt es da, ich meine, die analoge und digitalen Welten verschmelzen? Am besten trennt man es ja gar nicht mehr. Aber wie sieht es in diesem Themenfeld aus? Bewegen sich Frauen auch in Chatrooms und auf einschlägigen Plattformen, um junge Mädchen zu groomen?
Ich denke, da stehen wir noch ganz am Anfang. Es geht jetzt gerade los, sich damit zu beschäftigen. Gerade die Hamburgerinnen forschen, glaube ich, viel dazu, Frauen mit sexuellem Interesse an Kindern, Frauen, die die Missbrauchsabbildungen produzieren und konsumieren. Das ist was, wo, sage ich mal, die Forschung jetzt losgeht, wo man sich natürlich fragt, können auch Frauen pädophil sein, sexuelles Interesse an Kindern haben und dann damit einhergehend eben diese Frage, ob sie Missbrauchsabbildungen konsumieren, produzieren, ob Frauen auch auf Plattformen unterwegs sind und so Grooming betreiben wie auch Täter. Dazu habe ich bisher noch nichts gelesen. Das ist eine interessante Frage.
Wäre vielleicht ja auch ein weiteres Studienfeld.
Ideen habe ich genug für weitere Fragen, genau.
Ja, was wäre denn so Ihre Erwartungshaltung, wenn Sie jetzt sagen dürften, Gelder sind unbegrenzt da und diese Themen, auch vielleicht nach Priorität, wären jetzt echt wichtig anzupacken?
Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Täterinnen im Kontext technologiegestützter sexueller Gewalt. Das ist sicherlich was man weiter untersuchen muss. Die Hamburgerinnen sind da, sag ich mal, auf der Seite und befragen Frauen mit sexuellem Interesse an Kindern. Ich glaube, dass wir sind ja immer eher auf der betroffenen Befragungsseite. Ich glaube, dass wir da uns überlegen müssten und eine gute Studie konzipieren, wie schaffen wir es denn, das zu fragen, ist natürlich schwierig, weil man online vielleicht nicht so genau weiß, wen man gegenüber hat. Gerade beim Grooming zum Beispiel ist es ja nicht immer ganz eindeutig. Ich glaube aber auch, dass wir im Feld der Frauen als Täterinnen außerhalb der Technologie noch viele Fragen offen haben. Zum Beispiel haben wir bisher noch gar nicht viel über Frauen im institutionellen Kontext ganz speziell Missbrauch, Übergrifflichkeiten durch LehrerInnen. Auch die Kirche hat in ihren bisherigen Aufarbeitungen noch nicht ein besonderes Augenmerk auf die Frauenorden zum Beispiel gelegt. Im Gegenteil, nach 2010 wurden die Frauenorden aus der Untersuchung explizit ausgeschlossen, denn man konnte sich nicht vorstellen, dass auch dort was passiert ist. Also ich glaube, wir haben genug Bereiche, wo wir zum Thema Frauen als Täterinnen noch reingucken und weiterforschen können.
Jemand, der sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, aber der denkt, ja, Kirche ist ja sowieso ein Männerladen. Da haben ja Frauen gar nichts, aber natürlich an die ganzen Ordensschwestern und so weiter denkt man dann erst nicht. Aber auch da wieder die Stereotype in der Gesellschaft, Kirche, Zölibat, Männerwelt, die Frauen sind vergessen. Ja, das ist sehr spannend, ja.
Trotzdem müssen wir die
TäterInnen mitdenken. Vielleicht noch eine kleine letzte Runde, weil ich das vorhin so schön von Ihnen aufgegriffen gesehen habe. Die Medienberichterstattung zur Thematik, das fand ich ja sehr spannend. Vielleicht nehmen Sie unsere Zuhörerinnen mal mit, wie die Medien über dieses Thema berichten. Fand ich sehr spannend. Ja.
Das war basierend auf zwei Studien aus dem englischsprachigen Raum. Ich würde auch denken, dass wir im deutschsprachigen Raum da vielleicht andere Ergebnisse finden würden. Es ist sicherlich eine interessante Studie, auch gerade jetzt nach diesen ganzen aufgedeckten Fällen aus Stoffen und NRW. In den englischsprachigen Ländern hat eine Wissenschaftlerin sich die Medienberichte angeschaut von Frauen als Täterinnen sozusagen und Männern als Täterinnen, also Zeitungsmedien, Internet, Zeitungsberichte. Und sie hat, oder grundsätzlich findet man, dass die Medienberichterstattung zu Täterinnen eher romantisierend und bagatellisierend ist. Es ist eine Frau, die sicherlich Selbstmissbrauch erlebt hat. Die hat sich in einen Teenager verliebt und sie ist traurig, depressiv. Und der Mann wird dagegen, also ein männlicher Täter, wird eher als pervers, pädophil dargestellt. Also die Medienberichterstattung, das war die Grundlage, ist sehr unterschiedlich. Die Forscherin hat dann in den englischsprachigen Medien in den Jahren 2012 bis 2016 eigentlich gefunden, die Medienberichte werden besser. Also wir sind nicht mehr ganz so emotional, sondern wir haben eine gute sachliche Berichterstattung. Sie beschreibt aber auch, dass es in den Überschriften zum Beispiel überhaupt nicht zu finden ist, dass eine Frau die Täterin ist. Also zum Beispiel gab es eine Überschrift, 13 Kinder wurden aus einem Missbrauchsgeschehen befreit sozusagen, und es war überhaupt nicht ersichtlich, dass die Täterin eine 28-jährige Frau war. Eine andere Überschrift besagte, dass ein Mann nicht wegen Besitzes von sogenannter Kinderpornografie verurteilt wurde. Es wurde aber nicht in der Überschrift, sondern erst später erwähnt, dass eine Frau, also die Mutter des betreffenden Kindes, die sogenannte Kinderpornografie, die Missbrauchsabbildungen hergestellt hat. Also wir sehen vielleicht eine leichte Verbesserung, eine leichte Versachlichung der Texte. Wir sind aber weit entfernt davon, wirklich in den Überschriften und als erste Instanz quasi zu erkennen, dass eine Frau die Täterin ist. Und ich hatte das, glaube ich, ähnlich für deutsche Artikel einfach so beispielhaft aufgezeigt, dass wir eben gerade bei Schüler, also Missbrauch durch Lehrerinnen an Schülern, Begriffe wie Verhältnis, Affäre, Gruppensex, also Begriffe finden, die eben nichts mit Gewalt und Missbrauch zu tun haben und hier eben eine Verzerrung in meinen Augen stattfindet. Für den deutschen Raum kann man das sicherlich nochmal auswerten, das wäre sicher interessant jetzt.
Ja, wir merken, es gibt, um die Begrifflichkeit wieder aufzugreifen, noch einige blinde Flecken, sowohl ganz global gesehen in der Berichterstattung als auch in Einrichtungen in der Fachwelt mit dem Thema umzugehen, aber natürlich auch bei jedem und jeder Person selbst, also nicht nur wir, sondern generell, die sich mit dem Thema beschäftigen, sondern jeder Mensch sollte sich klar machen, auch das gibt es und man muss sich der Thematik stellen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich glaube, wir müssen ganz grundlegend, oder ich wünsche mir, wir müssen ganz grundlegend anfangen bei Geschlechterstereotypen. Ich glaube, die Grundlage ist, dass wir Geschlechterstereotypen aufbrechen. Wenn wir Mädchen, die auch bei Mädchen auch aggressive, widerspenstige Gefühle zulassen und bei Jungen auch verletzliche Gefühle, dann schaffen wir letztendlich die Grundlage dafür, dass wir auch Frauen als Täterinnen sehen können, mitdenken können. Den Griff hatten wir eben schon. Und dass auch Jungen, die vermutlich ja sehr häufig betroffen oder häufiger betroffen sind von Frauen als Täterinnen, dass auch Jungen sich verletzlich zeigen können und hilfebedürftig zeigen können. Und ich glaube, das ist sozusagen die ganz grundlegende Wunsch, mit dem wir da rangehen können. Einige konkrete Ideen hatten wir eben schon angedeutet und besprochen.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende, lehrreiche, aufschlussreiche Gespräch an Jelena Gerke. Und ich hoffe, dass wir beide den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Schubladen auch öffnen konnten und ein paar blinde Flecken vielleicht ein bisschen erhellen konnten. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.